Wahnsinn, es scheint wirklich so zu sein, der Lars Basche ist aus dem Winterschlaf zeitweise zumindest mal erwacht. Herzlich willkommen zu 9 von 9, die erste Sendung in 2022. Darf ich dir denn noch ein frohes neues Jahr wünschen, lieber Lars?
Natürlich darfst du das. Wer sollte es uns verbieten? Frohes neues Jahr.
Na dann, frohes neues Jahr. Und ich habe es eben auf Twitter ja schon angekündigt. Wir haben zu Beginn diesen Jahres einen Quiz. Ihr seht, ich habe mal schön neu Stub angeschafft und fühle mich auch sehr, sehr wohl daran. Sehr, sehr modern und heimelig. Lars, wo sitze ich denn?
Also
Du hast
erstmal für
jetzt eine
die, die nur.
Viertelstunde Zeit, ne? Also du konntest jetzt dich wirklich eingucken in das Backup, ja?
Ich hätte so Google-Suche machen sollen, ne? Aber ich weiß gar nicht, wie das geht. Also für die, die nur hören, vielleicht mal kurz, du hast einen neuen Hintergrund, ein neues Hintergrundbild. Es ist ein Arbeitszimmer also in Schwarz-Weiß, obwohl es da natürlich nicht Schwarz-Weiß ist, also es sieht eher aus den 40ern, 50ern aus und nicht aus den 60ern, 70ern. Es sind zwei Sessel, die interessanterweise nicht auf den Schreibtisch gerichtet sind, sondern eben auch davon weg. Es ist ein recht altes Telefon. Das erinnert mich, wir gucken gerade die Neufassung von Der Doktor und das liebe Vieh, All Creatures Great and Small. Das ist eher die 30er. Das Telefon sieht aus wie aus den 30ern. Oben sehe ich Leitsordner. Das ist wiederum etwas neuer. Und du hast mich ja gesagt, ob ich als, wie hast du es gesagt, Bremer, Westfale, Nordrhein-Westfale, das erkenne. Ich würde mich eher als Rheinländer bezeichnen, aber gut.
Rollende, gut.
Okay, es ist das Arbeitszimmer von Konrad Adenauer.
Fast knapp
Ja.
daneben. Ich entschuldige es aber, denn es ist natürlich eine hessische Legende. Es ist das Arbeitszimmer der Familie Hesselbach. Das kennst du wahrscheinlich gar nicht mehr.
Nee,
Das
das kenne ich
eine
nicht.
Kultserie hier in der ARD vor langer,
Okay.
langer Zeit. Ab und zu läuft es mal. Ich glaube, die jungen Leute so wie du und nicht die alte Säck, die kennen das nicht mehr. Zugegebenermaßen habe ich es auch nicht live erlebt damals, sondern auch später dazugekommen. Aber Familie Hesselbach und ich glaube, Lia Wöhr, das ist ja mal auch dabei, ist hier in Hessen
Na,
Kultur
kenne ich
Kult.
nicht.
Ja, kennst du nicht? Dann werde ich dir nachher einen Link zur Familie Hesselbach geben. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Der Quiz am Dienstagmorgen und jetzt geht's in medias res. Du willst uns aufschlauen darüber, was das Reuters Institute for Journalism oder wie auch immer es genau heißt, for the Study of Journalism hier so abgesondert hat. Wo geht's denn hin mit dem Journalismus?
Genau, der Übergang jetzt von einem alten Arbeitszimmer aus einer hessischen Serie zu einer Studie zum Zukunft des Journalismus ist ein bisschen schwierig. Lassen wir das einfach mal.
Ist ein
Ja, wie du.
Cliffhanger.
Ja, genau. Genau, du hast ja schon gesagt, es geht um eine Studie. Ich meine, Anfang des Jahres ist ja immer ein guter Zeitpunkt für Vorausblicke, was so das neue Jahr bringt. Und genau, dieses Reuters-Institut for the Study of Journalism, die haben zusammen oder die veröffentlichen jedes Jahr zusammen mit der Oxford-Universität die Ergebnisse einer Umfrage. Sie befragen sogenannte Media Leaders zur Zukunft des Journalismus und auch immer auf ja, Technologie ausgerichtet oder auf Digitales ausgerichtet. Und ich dachte mir, das können wir uns doch mal hier in unserem kleinen digitalen Video-Audio-Format uns doch mal angucken. Es ist auch für unseren Markt jetzt hier für Deutschland auch recht relevant, würde ich sagen, denn es werden vielleicht mal kurz was dazu, wie diese Umfrage, diese Studie aufgebaut ist. Es wurden hierfür 246 Menschen befragt. Also es ist eben eine Umfrage mit Personen, individuelle Umfrage aus 52 Ländern. Also es ist mehr oder weniger global. Der Großteil kommt jetzt wenig überraschend, da es auch um die Oxford-Universität geht, aus UK knapp über 20%, aber die nächstgrößere Gruppe ist dann schon Deutschland. Also es sind so ungefähr 25 Menschen aus Deutschland wurden auch befragt und es sind eben, wie ich gerade gesagt hatte, Media Leaders, also Chefredakteure, Chefredakteurinnen, Menschen, die in Verlagen recht weit oben sitzen, die wurden eben dazu befragt, wie sie halt so die Zukunft ihrer Branche sehen. Also dachte ich mir, können wir uns doch mal angucken.
Wenn du so eine solch repräsentative Umfrage gestartet hast mit 26 Deutschen.
Nee, repräsentativ ist es natürlich nicht. Ich glaub, die
Dann
sagen.
Sind wir ja gespannt wie ein Flitzebogen. Und ich habe ja gesagt, ich habe mir zwar die Slides angeschaut, du bist heute der, der im Driver Seat sitzt, im
Genau.
Arbeitszimmer der Familie Hesselbach und du erklärst mal der Hesselbäscher und der Hesse. generell, was das so mit dem Journalismus so auf sich hat, gell?
Und du gibst dann deinen Senf dazu ab. Du hast ja auch ein bisschen
In
Erfahrung in
gewohnt
dem
sachlicher
Ganzen.
Art und Weise.
In gewohnt sachlicher Art, genau. Genau, also erstmal so zusammenfassend sagt eben diese Studie, dass dieses Jahr 2020 jetzt nicht unbedingt ein Jahr wie soll man sagen, der disruptiven Innovation wird. Also nicht das Jahr, wo halt ganz viele neue Technologien so kommen in der Medienbranche und die genutzt werden, sondern eher, wie Sie es sagen, ein Jahr der Konsolidierung. Also dass das, was jetzt in den letzten Jahren aufgebaut worden ist, sozusagen erstmal weiterentwickelt wird. Also man könnte jetzt auch sagen, so aus einer, wenn man das jetzt mal so journalistisch, wie soll ich sagen, skandalös betrachten will oder als Headline betrachten will, es wird ein langweiliges Jahr. Also die Innovationen der letzten Jahre oder die neuen Produkte, neuen Technologien der letzten Jahre, auf die man sich jetzt eben auch in diesem Jahr fokussieren will, was man eben weiter ausbauen will, ist jetzt an erster Stelle stehen da zum Beispiel Podcasts und andere digitale Audio-Angebote, an zweiter Stelle E-Mail-Newsletter und an dritter Stelle Video. Und das ist im Grunde, ich meine, da sind wir ja voll im Trend, oder? Wenn man sich diese drei Sachen anguckt, ist doch das, worum wir uns auch in der letzten Zeit so gekümmert haben.
Da habe ich natürlich meinen Kollegen Harald Diesner am Ohr, der gesagt hat, ich lese kein E-Mail-Newsletter mehr, das ödet mich alles an. Und ich habe gesagt, nee, wir haben eine Renaissance des E-Mail-Newsletters. Die Leute wollen wieder E-Mail-Newsletter haben. Mal schauen, wer von uns beiden recht hat. Vielleicht ist es natürlich auch differenzierter, altersgestuft entsprechend zu sehen. Podcast, ja, das haben wir ja auch eigentlich so beobachtet. Ich wundere mich nur, dass es so in der Breite angekommen sein soll und dass auch die Medien weiter draufspringen. Müsste man mal tiefer reinschauen. Ich habe auch da so ein bisschen den Eindruck, dass das vielleicht ein bisschen zu sehr gehypt wird. Oder hast du wirklich den Eindruck, dass gerade in der jüngeren Generation Podcasts eine Rolle spielen?
Also ich meine, der Trend sagt ja schon, dass es immer mehr Menschen erreicht, dass immer mehr Menschen auch Podcasts hören. Also insofern würde ich da jetzt mal schon sagen, dass das durchaus sinnvoll ist, sich da weiter drauf zu fokussieren. Ich meine, man muss hier halt eben auch sagen, weil du hast jetzt dein Gespräch mit Herwig, also mit einem Marketingkollegen erwähnt, das sind hier halt journalistische Angebote, ne? Also gerade jetzt Podcast, E-Mail-Newsletter, Video. Inwiefern das dann eben auch bei Unternehmen in der Unternehmenskommunikation dann auch relevant ist, das hängt natürlich auch davon ab, wie man das Ganze gestaltet. Also wenn ich jetzt an so E-Mail-Newsletter von Unternehmen denke, die sind halt dann oft sehr auf Promo ausgerichtet, auf Selbstbeweihräucherung ausgerichtet. Da könnte ich mir dann schon vorstellen, dass ich solche E-Mail-Newsletter dann auch eher ungern lese. Also aus journalistischer Sicht gesehen würde ich jetzt mal das, was hier an erster und zweiter Stelle steht, also eben digitale Audioformate und Newsletter dann schon durchaus als einen Trend sehen, der weitergehen sollte. Und ich sehe das auch bei vielen Medien, bei vielen Zeitungen, Magazinen, die halt wirklich ihr Newsletter-Angebot dann wirklich stark ausbauen. Also da bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Und ich persönlich habe viele Newsletter. Ich lese jetzt nicht unbedingt alle Newsletter, die ich so bekomme, aber ich finde das schon eine angenehme Medienkonsum. Auf jeden Fall angenehmer, als da jetzt irgendwie jede Stunde auf irgendwelchen Medienplattformen abzuhängen und mal mir da irgendwie so die neuesten Sachen anzugucken. Also da finde ich Newsletter schon irgendwie eine langsamere und tiefergehenden Medienkonsum, muss ich sagen.
Ja, du als Führungskraft und Manager hast ja gar nicht die Zeit, irgendwo
Genau.
abzuhängen. Du musst ja schaffen, du musst ja managen, du musst ja führen, ne? Also ich kann nur
Ja.
sagen, persönlich E-Mail-Newsletter sind wir insofern lieb, weil es ja bestellen und abbestellen kann. Da geht mir manche Werbung im LinkedIn-Stream insbesondere oder sonst wo wesentlich mehr auf die Nerven. Aber wie gesagt, Herwig hat seine persönlichen Präferenzen. Wir haben unsere und das ist ja auch gut so. An dritter
Ja.
Stelle Video.
Genau, Video, vor allen Dingen auch, weil die Medien oder die Medienbranche sich nochmal stärker auf bestimmte Social Media Plattformen fokussieren will. Das wurde eben auch gesagt, dass sie so ein bisschen sich abkehren von Facebook und von Twitter und sich stärker so auf die Plattformen fokussieren wollen, die halt dann eher jüngere Menschen erreicht. Also Instagram, TikTok zum Beispiel. Und da geht halt derzeit alles nur mit Video. Und das hängt so ein bisschen damit zusammen. Und da fand ich halt, also gerade was dieses Thema Social Media Fokus angeht, fand ich auch einen Kommentar, den ich von einem, jetzt habe ich gerade seinen Namen vergessen, auf Twitter gesehen habe, von einem Berater, der gesagt hat, er findet das halt sehr erstaunlich, dass sich die Medien so stark auf die jüngere Zielgruppe fokussieren wollen und dabei eben die Plattformen wie Facebook zum Beispiel dann irgendwie links liegen lassen, wo halt dann doch der Großteil der älteren Bevölkerung da ist, die immer noch die größte Zielgruppe und auch weiterhin die größte Zielgruppe für Medien sein werden. Also er sieht das halt eher als ein Versäumnis an und als ein Irrweg der Medien an, dass sie sich eben so stark auf diese jungen Plattformen fokussieren wollen, weil da eben auch nicht unbedingt die zahlende, ja, die zahlende Bevölkerung, die zahlenden Konsumenten eben sind. Finde ich eigentlich ganz überzeugend, muss ich sagen.
Da erinnere ich mich an das Gespräch von Carsten Knob im Marketingclub Frankfurt vor Weihnachten irgendwann mal. Mhm. Die FAZ will auch ein TikTok-Experiment starten. Ja? Tagesschau ist ja, glaube ich, schon da und so weiter und so fort. Ja. Mit dem klaren Ziel, die jüngere Generation entsprechend zu erreichen. Ich bin gespannt, wie das funktionieren soll. Angeblich funktioniert es ja ganz gut bei der Tagesschau mit den Formaten. Nun bin ich überhaupt kein TikTok-User. Man sieht ja, ich bin auch schwarz-weiß, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann ist das nichts. Nur die Frage, hört sich ja alles toll an, Podcast, E-Mail, Newsletter, digitales Video und dann noch die normale, ja, sagen wir mal, gedruckten Ausgaben und Formate. Wer soll das bezahlen? Wer hat so viel Geld?
Ja, genau, so ist es. Und das war eben auch eine Frage, was so die Finanzierungsmodelle angeht, worauf sich eben die Verlagsbranche da fokussieren will. Und da steht eben an erster Stelle und auch wirklich mit einem größeren Fokus als in den letzten Jahren eben Abo-Modelle. Das ist sicher was, worauf sich die Medien eben noch stärker konzentrieren wollen, als stärker auch als auf Werbung zum Beispiel. Das hat wohl laut des Reuters-Institut auch so ein bisschen mit dem Vertrauensverlust zu tun, den eben die digitalen Plattformen erleben, also Facebook vor allen Dingen oder Meta jetzt mittlerweile vor allen Dingen. Und da sehen eben die Medien auch eine gewisse Chance, ihre Leute dann irgendwie die Zielgruppe eben wieder auf ihre eigenen Plattformen vor allen Dingen zu bringen und da wieder so eine stärkere Bindung zu den Leserinnen, zu den Lesern, zu den Zuschauern und so weiter herzustellen. Finde ich persönlich einen guten Weg. Ich kann das auch nachvollziehen mit dem Vertrauensverlust, der in den digitalen Plattformen liegt, dann auch zu begründen. Eine Sorge, die dann eben auch viele haben, ist, dass die Medien dann sich immer stärker nur auf die Wohlhabenderen fokussieren, die sich dann eben auch solche Abos leisten können. Und die Leute, die halt eher kostenlose News konsumieren, dass man die dann eben eher an die digitalen Plattformen verliert. Und dann eben auch das Thema Polarisierung, was auch eine große Sorge der Medienleute ist, dann auch nochmal verstärkt wird. Wie gesagt, kann ich auch in gewisser Weise nachvollziehen.
Heute ist ein Tag der Quizfragen. Was kostet denn die Bildzeitung heutzutage? Ich habe keine Ahnung.
Keine Ahnung, weiß ich auch nicht.
Müssen wir jetzt mal nachschauen. Wir sind hier zwei wirklich schlecht informierte Personen. Ja. FAZ, glaube ich, am Wochenende kostet so um die 3-4 Euro. Ich müsste mal nachschauen. Also nicht ganz, ganz ungünstig. Und wo Bild liegt, vielleicht kann uns ja auch jemand hier auf Twitter, Lars verfolgt das ja sicher, uns mal zuspielen lassen. Da ist natürlich die Frage, wenn man Geld für die Bildzeitung hat, warum hat man kein Geld für eine Qualitätszeitung? Wobei die Bild ja wirklich auch Geld nimmt, auch online, ne? Auch wenn man es online konsumieren will. Ja, und nun gut. Ja. Ich bin ein FAZ Plus Leser. Das ist das günstigste Abonnement der FAZ. Lese aber fast nur digital bis auf samstags beim Frühstück. Ja. Ansonsten bin ich derjenige, der auf sein meistens iPhone oder auch dann tagsüber mal, weil ich habe ja nicht so viel zu tun wie du, mal abhängt bei der FAZ und da mal reinguckt, was es Neues gibt.
Ja, also ich habe ein Zeitabo, ist ja jetzt eine Wochenzeitung und ich lese die auch immer noch in Print, obwohl ich jetzt auch in der letzten Zeit überlegt habe, das mal auf rein digital umzustellen, aber ich habe eigentlich ganz gerne so wöchentlich dann eben auch so eine Zeitung noch in der Hand, was eben so das Tagesaktuelle angeht, das mache ich auch alles digital. Also eine Tageszeitung würde ich mir, glaube ich, auch nicht mehr in Print abonnieren, also das ist da, ja, sehe ich nicht mehr wirklich einen Sinn drin, muss ich sagen.
Was aber halt noch interessant natürlich, worauf ich wieder rumleiten werde und wo mir wieder der Hut hochgeht, ne? Dritter Quiz.
Wo dir der Hut hochgeht.
Beim Thema Bezahlen.
Gute Frage.
Und Medien und Journalismus. Ja, ich will hier auch nicht auf die Folter spannen. Ein Thema, das mich immer wieder stark beschäftigt, sind diese Abo-Modelle, die ich wirklich teilweise für antiquiert halte, sondern ein Paper-Artikel, wie es meine Blendle oder andere versucht haben, gibt es noch immer nicht, weil sich die Verlage natürlich auch nicht einigen wollen oder sagen, es rechnet sich nicht. Oder man sich auch auf keine gemeinsame Bezahlplattform entsprechend einigen kann. Und dann stehe ich halt davor und ärgere mich darüber, dass ich eben den Zeit- oder Spiegelartikel, die Plus-Artikel eben nicht lesen kann. Andere ärgern sich, wenn ich von der FAZ Plus irgendwas verzwitschere, was eben auch hinter der Paywall liegt. Aber da ist, glaube ich, kaum Bewegung drin. Gibt die Studie auch nicht viel her, glaube ich, in der Beziehung, ne?
Nee, nicht wirklich. Aber ich meine, das Thema Paywall hattest du ja gesagt. Also dadurch, dass sie sich stärker nochmal auf Abo-Modelle und das heißt ja auch im digitalen Abo-Modelle fokussieren wollen, werden wir das sicher noch mehr sehen. Ein anderer Punkt ist, weil du das Thema gesagt hast oder gesagt hast, dass sich die Verlage da vielleicht auch nicht auf eine gemeinsame Plattform einigen können. Also das Thema Kollaboration, da gehen die Befragten eben auch davon aus, dass es das mehr geben wird in diesem Jahr. Also, dass Verlage, dass Medien eben stärker zusammenarbeiten werden. Was auch immer das heißt. Also, es ist jetzt etwas unkonkret geblieben, aber das könnte ja vielleicht, oder da könnte man ja vielleicht denken, okay, auch im Digitalen vielleicht eine stärkere Zusammenarbeit. Was man ja jetzt mittlerweile oft sieht, ist bei so größeren, so investigativen Recherchen, dass da eben viele Medien zusammenarbeiten, wenn es in die Richtung geht, okay, hat dann weniger mit Abo-Melden, Abo-Modellen oder Zahlmodellen zu tun.
Hab ja nur kurz reingeschaut, heute Morgen gebe ich es ganz ehrlich zu und gestern Abend kurz in die Zusammenfassung. So das Thema Polarisierung, du hast es mal angesprochen, aber scheint nicht so im Fokus zu stehen. Ich habe natürlich immer noch die Bilder vor Augen es waren wohl vor allem Corona-Leugner vor dem ZDF Heute-Journal-Studio in Berlin, die Lügenpresse skandierten entsprechend, was mich sehr, sehr schockiert hat. Und als Historiker natürlich an die Zeit 33, vor 33 und danach eben entsprechend erschreckend erinnert hat. Das ist aber nicht Thema in der Studie, es kommt nicht wirklich vor. Also ich habe es zumindest mal nicht gefunden, aber vielleicht hast du ja was gesehen.
Ja, doch, das kommt schon immer wieder vor. Also ein Punkt ist eben, was die Befragten dann eben, ja, was ihnen Sorge bereitet, ist eben durchaus diese größere Polarisierung. Und das ist auch zum Beispiel im Umgang mit Social Media dann auch ein Thema. Also dass sie auch ja noch unsicher sind, wie sich eben jetzt individuelle Journalistinnen und Journalisten dann eben auch in Social Media wie stark sie da aktiv sein sollen, eben auch wegen der stärkeren Polarisierung. Und ein Fokusbereich, auf den sich eben die Verlage und Medienhäuser auch fokussieren wollen, ist eben ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halt auch darin zu unterstützen, eben mit dieser Polarisierung, auch mit der größeren individuellen Gefahr, du hast es gesagt, womit sich eben der Journalismus auch auseinandersetzen muss, dass sie da eben auch Hilfen, Unterstützungen eben entwickeln wollen, also was halt so mentale Gesundheit zum Beispiel angeht. Also da sieht man schon in der Studie auch, dass das ein Punkt ist, der gesehen wird und der auch versucht wird anzugehen. Was ich persönlich auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll finde, weil ich glaube, also ich kriege das ja so ein bisschen mit, wir machen auch immer wieder mal Community Management für manche Unternehmen, die halt eher so im Öffentlichkeitsfokus stehen und was wir da auch manchmal sehen, was da abgeht. Also da kann ich mir nur, ja, kann ich mir dann eben auch ja, entsprechend vorstellen, was halt wirklich Personen, die im öffentlichen Raum unterwegs sind, was die dann eben manchmal auszuhalten haben. Also da das würde ich sehr stark unterstützen, dass eben da Journalistinnen und Journalisten auch geholfen wird.
Ja, kann ich natürlich nur unterschreiben und man kriegt es ja auch
Ja.
teilweise auch mit. Ich bin in der heilen B2B-Blase, wo eigentlich wenig passiert und habe auch noch nichts Schlimmes zumindest mal auf Twitter erleben müssen dürfen, Gott sei Dank. Aber wenn man sieht, was eine Dunja Hayali und andere oder auch nicht so bekannte Persönlichkeiten und nicht so bekannte Journalisten auszuhalten haben, ist das in hohem Maße erschreckend. Mich hat noch was anderes heute Morgen erschreckt und dann nähern wir uns auch dem Ende schon. Utrecht Polenz hat getwittert und zwar nimmt er zum Anlass einen Bericht aus der Mitteldeutschen Zeitung. Sachsen-Anhalts CDU will das erste abschalten. Kanal soll langfristig verschwinden. Da habe ich erstmal wieder geschluckt und Utrecht Polenz, CDU-Urgestein, mal Generalsekretär, glaube ich, gewesen, wenn ich nicht alles täusch sage. In Zeiten von Fake News und Informationsschummel die völlig falsche Richtung. Wir brauchen mehr ÖRR, öffentliche rechtliche Rundfunkanstalten, auch im Internet. Was sagst du denn dazu? Oder sagt die Studie auch dazu irgendwas? Weniger Kanäle?
Nee, also zum Thema jetzt öffentlich-rechtlicher Rundfunk, öffentlich-rechtliche Medien, die es ja auch in anderen Ländern gibt, also die BBC in UK zum Beispiel oder in England zum Beispiel, da habe ich jetzt nichts dazu gelesen, aber ich würde das nämlich natürlich genauso sagen, wie was Ruprecht Polenz gesagt hat, das ist natürlich der völlig falsche Weg. Also ich glaube, dass gerade auch wenn das halt manche, die halt der rechten Szene eher zuzuordnen sind, das anders sehen, aber ich glaube, gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der eben gerade nicht so stark auf Einschaltquoten und Leserschaften und so weiter angewiesen sind, dass die eigentlich ja da eben auch ein Bollwerk gegen diese Polarisierung und gegen die Meinungsmacher eben auch in Social Media zum Beispiel angehen können. Also das fände ich auch den völlig falschen Weg, muss ich sagen.
Bevor du das Schlusswort hast, wie Sie es heute auch gehört bei diesem Thema, noch eine Anmerkung dazu. Ich erinnere mich wieder, Carsten Lob, Marketing Club Frankfurt Gespräch, der sich eben darüber aufgeregt hat, dass die Öffentlich-Rechtlichen eine Internetpräsenz quasi öffentlich finanziert bekommen und quasi dann direkt Konkurrenz machen an der FAZ, am Spiegel und Ähnlichen, die eben privatwirtschaftlich organisiert sind und privatwirtschaftlich auch ihr Geld verdienen müssen. Also da gibt es sicherlich die Rechten, die über die Öffentlich-Rechtlichen schimpfen, und da gibt es aber auch die Verlagshäuser, die sagen, die werden subventioniert und gehen eigentlich aus ihrem Kerngeschäft Fernsehen ins Netz hinein und machen uns dort Konkurrenz, und zwar subventioniert kostenlos. Aber jetzt dein Schlusswort, denn 8:51 Uhr, eigentlich müsste ich jetzt schon den Ausschalter drücken.
Ja, vielleicht noch ein interessanter Punkt zum Thema Finanzierung. Also erstmal finde ich es gut und finde ich es interessant, dass die meisten Medienleute halt ihre eigene persönliche Zukunft ihres eigenen Medienhauses halt als positiv bewerten in diesem Jahr. Das zum Beispiel finde ich sehr, ja, finde ich sehr gut. Das lässt hoffen. Und was ich noch interessant finde, ist, dass ein Drittel der Befragten, was Thema Finanzierung angeht, dass ein Drittel der Befragten halt denken oder glauben, dass der Journalismus noch stärker von den digitalen Plattformen finanziert wird, also von Meta, von Google, die dann eben so Lizenzierungen und so weiter mit den jeweiligen Verlagen dann umsetzen wollen. Da würde ich mal sagen, bin ich skeptisch, ob das wirklich ein relevantes Erlösmodell für den Journalismus sein kann und auch sein sollte. Stichwort Abhängigkeit von den digitalen Plattformen, da ja, würde ich doch eher anders sehen.
Ja, das wird sicherlich auch mal wieder ein Thema werden. Die großen
Ja.
Plattformen, DSA, Digital Services Act, Kartellbehörden, die angeblich vorgehen in Europa, Strafgelder. Werden wir uns auch mal wieder vor die Brust nehmen müssen. Vielleicht kriegen wir auch jemanden externen, der noch mehr weiß, als du es tust. Ich bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Danke fürs Zuschauen. Und jetzt kommt der große Rauschmeißer bei 9 von 9 dieser Morgen.
Tschüss.